Ich glaube, wir haben uns das Tablett doch ein bisschen vollgeladen mit Themen. Ich hätte mir gewünscht, dass ich schneller durchkomme durch die Themen, aber ihr inspiriert mich mit euren liebevollen Blicken derartig zum Improvisieren. Das ist meine Schwäche. Wenn man ein Redner ist, der sich stur in sein Manuskript vertieft und Zeile für Zeile vorliegt, hat man den Vorteil, dass man von der Ablehnung und der Zuneigung der Hörer keine Kenntnis nimmt und deshalb pünktlich zu Ende kommt. Wenn die Abneigung überhand nimmt, werde ich kürzer. Wenn die Zuneigung wächst, werde ich länger. Also ihr könnt das jetzt selber ein bisschen steuern. Guckt ein bisschen böse und kritisch, dann werde ich nervös und werde kürzer. Also jetzt haben wir eigentlich zwei Themen ineinander, das authentische Predigt versuchen und der Ruf zum Glauben. Und meine Bemühung ist jetzt doch mal, dass ich vielleicht etwas einen Schweinsgalopp mache, etwas schneller oder etwas flüchtiger drüber gehe über die Punkte. Wenn es unbefriedigend ist, dann bitte ich das nachher in den Fragen zu kompensieren. Was heißt eigentlich authentisch? Authentisch heißt echt, verbirgt. Heißt glaubwürdig, glaubt und lebt der, was er sagt. Ich finde das sehr interessant, wie die Reaktion von Menschen heute sind. Das hängt offensichtlich mit dem ganzen Umfeld zusammen, in dem sie heute leben, mit dem so viele Reize, so viel Werbung, so viel verlockende Ansprachen passieren und damit die Skepsis wächst. Ist das eigentlich glaubwürdig? So, also die Echtheit, die Frage nach der Echtheit, glaubt der, was er sagt, ist unendlich. Die Leute wissen zwar selber nicht, was sie glauben sollen und neigen auch dazu, nichts zu glauben oder so Patchwork-Weltanschauungen zu haben, aber sie haben eigentlich immer uns im Ziel, im Visier und wollen rauskriegen, ob das echt ist, ob das stimmt, ob wir dazu stehen mit unserem Leben. Das ist schon wichtig. Eine andere Frage ist noch, ist wahr, was der glaubt und sagt? Das ist, wenn Leute diese Frage stellen, dann sind wir schon ganz weit. Also in der Postmoderne ist subjektive Echtheit sehr gefragt. Aber man kann ja von allem Möglichen überzeugt sein und kann auch echt sein darin, in der Überzeugung. Deshalb muss das, was ich vertrete, ja nicht wahr sein. Oder das ist ja noch ein Unterschied. Und das ist eigentlich ein zweiter Punkt dann noch. Wenn diese Frage schon da ist, dann, also authentisch, hat so verschiedene Schichten in der Bedeutung. Ist es nur wegen der Person glaubwürdig? Wodurch ist es verbürgt? Das sind so die Fragen, die uns auch den Begriff authentisch aufdröseln können. Authentisch versuchende Predigen wollten wir verstehen. Jetzt will ich einen zweiten Gesichtspunkt dazufügen. Woher kommt die Vollmacht? Da bin ich ganz schlicht noch einmal Römer 10, 13 bis 17 vorzunehmen, wo diese wunderbare Kette steht, die Paulus deutlich macht und er zeigt, wie das mit der Vollmacht ist und was das für Wirkung hat. Also, Vers 13, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Joel, wie sollen sie aber anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Jetzt das Zitat Jesaja 52, das wir gestern auch gaben, wie lieblich sind die Füße der Evangelisten, die das Gute verkünden. Aber nicht allein, alle sind dem Evangelium gehorsam. Das heißt, auch wenn es verkündet wird von Gesandten, dann heißt das noch nicht, dass alle Ja sagen. So, und dann heißt es aber Vers 17, das ist dann die Kette, so kommt der Glaube aus der Predigt, sagt Luther, akouē steht da im Griechischen, und das akouē bedeutet das Hören, also der Vorgang des Hörens, und bedeutet zugleich, das kann man gar nicht in der Übersetzung zugleich wiedergeben, das Gehörte, also die Botschaft. Das meint Luther ja, wenn er sagt, die Predigt, das ist nicht das Predigen, dass man nur von der Kanzel redet, sondern es kommt aus dem Hören auf die Botschaft. Also das Akouē ist das Hören. Gibt nichts. Auch in einer Zeit der Bilder und der Anspiele und der Pantomimen und des Theaterspiels und der netten Musik und wer weiß auch immer, dass das Wort Gottes schafft allein Leben. Punkt. Und dann sagt er, das Wort, das Hören kommt durch das Wort des Christus. Das Wort Christi heißt es, das Wort des Messias. Das heißt, das ist die Kette. Glaube entsteht aus der Botschaft, aus dem Hören auf die Botschaft des Evangeliums. Und diese Botschaft kommt aus dem Wort des Christus. Nur wenn unser Wort, das wir predigen, Wort des Christus ist, also die Rückbindung hat, wie gestern gesagt wird, an den Sendenden, wir wirklich beauftragt ist und wir reden können unter der Zusage, wer euch hört, der hört mich. Wort des Christus. Dann ist es das Wort, aus dem allein Glaube entsteht. So, das ist die Vollmacht. Also, ist ja verrückt, ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch hier ist in der Schweiz, da sagte neulich einer, das war aber eine tolle evangelistische Predigt zu mir, und sagte ich, wieso, ich habe da überhaupt nichts, ich habe da nur für Christen geredet, das war eine Gemeindeveranstaltung. Ich hatte nur ausschließlich für Fragen des Glaubens für Christen beredet. Ich sagte, was war hier evangelistisch? Ja, man konnte so toll zuhören. Also Sie meinen, das war unterhaltsam. Nicht? Das heißt, evangelistisch, das ist, da redet einer wie Wild West und so und das ist richtig spannend oder Unterhaltungsprogramm und so, aber die gar nicht kapiert. Evangelistisch heißt, es ist geredet für Menschen, die noch nicht an Christus glauben und die Einladung unterbreitet und der Ruf zur Umkehr ausgesprochen. So, aber so, das ist, was Paulus hier meint. Wie sollen sie glauben? Wenn sie ihn nicht kennen, wenn sie nicht ihm vertrauen, wie sollen sie ihm vertrauen, wenn sie nicht davon gehört haben? Ich kann ja niemandem vertrauen, den ich nicht kenne. Also, dass wenn wir nicht Jesus, über Jesus reden, dann können die Leute ihm nicht vertrauen. Dann nützt doch nichts, dass wir zur Entscheidung rufen. Gesandt, darum verkündigen wir. Der Glaube kommt, Predigt, Wort Christus, das ist ein Abhängigkeits. Und jetzt ist das die Frage, was bedeutet das für die Vorbereitung unserer Predigten, unserer Vorträge? Das muss man ja fragen, was heißt das denn? Und das möchte ich Ihnen ein paar Worten noch mal sagen. Ich kann jetzt hier kein homiletisches Seminar halten oder so. Das haben Sie auch alle mehrfach hinter sich. Ich bringe das anderen bei. Ich will das nur noch mal in unser Bewusstsein. Ich geduldig hinhören und hinsehen ist für mich das größte Geheimnis. Adolf Schlatter, Schweizer. Alles Gute, kommt aus der Schweiz. Einer der großen Schriftausleger des 20. Jahrhunderts, der war dann war Professor in Greifswald zunächst, ganz oben im Norden und dann lange in Tübingen und hat da unendliche Bücher. Und die Deutschen leiden immer darunter, dass da ein Deutsch schreibt in seinen Auslegungen, das sehr komplex ist, will ich mal sagen. Und für den einfachen Menschen nicht so ganz leicht verständlich. Aber der Schlatter hat seine Studenten gelehrt, dass in der Auslegung der Bibel das Wichtigste sei, den Sehakt zu üben. Was steht da? Wenn man die Bibel liest, dann denkt man immer, man liest, was die Bibel da sagt. Aber das ist natürlich eine Selbsttäuschung. Wenn ich einen Text lese, dessen Wörter ich kenne, dann lese ich immer zuerst das, was ich selber im Kopf habe. Bei jedem Wort, wenn ich ein Wort glaube, predigt, predigen, Wort Christi, habe ich von all diesen Wörtern habe ich schon ein Verständnis im Kopf. Weil das, sonst würde ich ja dieses Wort gar nicht verstehen, wenn ich nicht da einen Inhalt schon mit verbinden würde. Und diesen Inhalt, ich lese jetzt diese Buchstaben und dann denke ich, aha, diese Buchstaben transportieren den Inhalt, den ich kenne. Das muss aber gar nicht sein. Es kann auch ein Vorurteil sein, dass ich könnte, das haben wir zeitreich jetzt nicht, um Ihnen das zu demonstrieren. Die Füllung dieser Worte kann von ganz woanders herkommen, was ich bisher gelernt habe oder so. Und dann kommt es jetzt darauf an, dass ich wirklich geduldig hinsehe, dass ich den Sehakt übe, dass ich sage, was sagt das wirklich? Dass ich versuche zu verstehen im Zusammenhang, wie auch immer, im Zusammenhang lesen, klar, andere Übersetzungen lesen oder Griechisch und Hebräisch lesen, um die Wortgestalt, um das, die Bedeutung dieses Wortes oder Satzes wirklich zu erfassen. Was sagt das Wort Gottes? Und bei mir ist das so, das, was ich beim ersten Bibel, wenn man 40 Jahre die Bibel liest und studiert, dann ist man ja hier oder da schon mal vorbeigekommen. Also ist, nicht alles ist völlig neu, was man liest. Und man, je länger, je mehr ist man verführt zu denken, man wüsste schon, was da stünde und könnte sich jetzt dem zuwenden, wie sage ich es meinem Kind, was predige ich darüber? Das ist die größte Falle, die es gibt. Das ist absolut gefährlich. Weil wenn ich das sage, weiter predige, in einer Predigt verarbeite, was mir so in der ersten halben Stunde oder Stunde beim Studium des Bibeltextes einfällt, wird die Predigt bedeutungslos und nichtssagend. Weil das, was ich beim ersten Blick sehe, das kann sich jeder beim ersten Hören auch selber sagen. Und in der Regel geht es mir so, dass ich nach einer Stunde, nach zwei Stunden Betrachten des Bibeltextes, Studium des Bibeltextes anfange zu begreifen, dass es schwierig ist. Und ob ich überhaupt darüber predige, weiß ich jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr so zurechtkomme und das alles doch ein bisschen komplizierter liegt, als ich am Anfang gedacht habe. Und wenn ich da eine Schippe tiefer grabe, wie wir bei uns so sagen, und da bohre, dann mache ich eine überraschende Erfahrung mit dem Wort Gottes. Es wird mir fremd, es wird mir sperrig und es redet neu zu mir. Und ich kann nicht predigen, wenn ich nicht selbst vom Wort Gottes überrascht worden bin. Und in dem Augenblick, wenn ich selber so bohre und sich der Text durchgesetzt hat gegen mein Vorverständnis, gegen meine Vorurteile, dann habe ich plötzlich die Brillanten vor Augen. Dann sehe ich plötzlich, wie es geschliffen ist und dass es scharfe Kanten hat und dass es mir wehtut. Und plötzlich bin ich ja der erste Hörer und ich merke, das, was es mir antut und wo Gott mich trifft, dass es scharf und kräftig ist, wie ein Schwert hineinschneidet und jetzt wird das Ganze ziemlich blutig. Und dann schreibe ich alles auf, was mir so hinfällt. Sehakt üben. Also ich sage, Faustregel, 2 Stunden lang nur fragen, was steht da. Immer die Frage wegschieben, wenn es kommt. Bei Predigern kommt die ganz schnell, wie sage ich es meinem Kind? Was könnte ich jetzt weiter sagen? Man hat Ideen und so aufschreiben vergessen. Ich schreibe das immer auf so Zettel und schiebe die weg, damit ich da nicht mehr dran denken muss. So alles das kann ich ja später wieder zukommen, aber weg und vergessen. Was steht da? Nicht wie, was will ich sagen? Da bin ich noch nicht. Wenn ich diesen ersten Akt mindestens 2 Stunden ausgehalten habe, dann habe ich Freude am Predigen, weil ich, es ist viel, ich habe leider dann immer ein bisschen zu viel, weil das Wort Gottes so reich ist und dann habe ich 17 Punkte und kann da nur 3 rüberbringen, aber dann ermorde mal deine Kinder, das ist alles ganz schwierig, man muss jetzt schlachten und so, das fällt mir am allerschwersten, das wissen Sie ja, es ist immer zu viel. Also ich versuche das immer, aber es ist immer, also man muss es reduzieren und dann kommt die zweite Phase erst. Also das eigene Vorverständnis überwinden, überrascht werden vom Worte Gottes und Klarheit gewinnen. Denn das Erste ist, dass bei manchen Predigten spürt man an, dass der Prediger sich damit beschäftigt hat, aber selber nicht verstanden hat. Und da nützt mir auch keine schöne Geschichte und auch kein Beispiel. Wenn ich etwas, was mir nicht selber nicht klar ist, veranschauliche, dann vergrößere ich den Nebel eigentlich nur durch ein paar bunte Sprenkel, aber es wird nichts klar. Das ist eine harte Arbeit und ich finde das auch das Erfrischende. Ich habe ja, als ich in Essen Jugendpfarrer war, habe ich 17 Jahre lang jeden Sonntag auf der gleichen Kanzel gepredigt. Immer 50 Predigten pro Jahr. Das wusste ich, weil ich nur zweimal, alle ersten und zweiten Feiertage und nur zweimal im Urlaub, habe ich 3 Wochen Urlaub gemacht und da waren 2 Sonntage drin, die ich nicht gepredigt habe. Sonst war immer 50 Mal im Jahr und so. Und da kann man ja keinen alten Hirsch zum Wasser führen. Da sitzen ja, weiß ich, 500 oder 800 Leute, aber ein Großteil kommt ja regelmäßig, so weiter. Und dann haben die Leute immer gesagt, wieso kannst du eigentlich pausenlos predigen? 17 Jahre lang, da brennt man doch aus. Und dann habe ich gedacht, das müsste doch eigentlich, ist eigentlich wahr, müsste ich eigentlich tun. Bis ich entdeckt habe, warum das überhaupt gar nicht mein Problem war. Weil ich hatte eine absolute Disziplin mir angewöhnt. Ich habe für alles Zeit. Nur, an einem Tag der Woche, meist war es der Donnerstag, habe ich 6-8 Stunden mindestens gehabt, um meine Predigt vorzubereiten. Konnte passieren, was wollte. Das war eisern hart. Da sage ich, dafür werde ich bezahlt. Da brauche ich nicht. Die können erwarten, dass ich eine anständig vorbereitete Predigt habe, sonst brauche ich nicht Pastor zu werden. Die Disziplin muss ich aufbringen, also 6 bis 8 Stunden brauche ich. Manche schaffen das vielleicht schneller, ich bin ein bisschen blöd, ich brauche so viel. Aber diese 6 bis 8 Stunden ackern mit dem Worte Gottes, mit der Erfahrung selber, jedes Mal neu überrascht zu werden. Deshalb bin ich so ein begeisterter Bibelleser und Prediger der Bibel, weil das hat überhaupt nie aufgehört, das ist auch heute so. Dass diese bekanntesten Texte, wenn ich dem Stand halte, in einer Abgrundtiefe einem plötzlich anspringen, ansprechen, verletzen, Gott redet mit einem, das ist total aktuell und neu, als hätte ich das alles so noch nie gesehen und tut auch furchtbar weh und aus dieser Überraschung. kann ich, da fühle ich dann selber einen Drive zu sagen, ja, jetzt will ich auch den zweiten Teil tun. Dass, wenn ich eine Klarheit gewonnen habe, hören und gehorchen, dann will ich auch den zweiten Teil, der ist genauso schmerzhaft und mühevoll. Wie sage ich es meinem Kinde? Wer sind jetzt die Adressaten? Jetzt muss ich also überlegen, wer sind denn die Suchenden? Wir wollten ja wissen, authentisch Suchenden predigen, was kann man da machen? Also nur meine unmaßgeblichen Ratschläge. Ich muss also wissen, was suchen die eigentlich? Also überlege ich, wie lerne ich die kennen? Wo ist ihr Suchen mit der biblischen Botschaft kompatibel? Also man lernt das aus den Gesprächen, man liest in den Zeitungen und in der Literatur. Ich lese wie verrückt. Also ich kann überhaupt nicht, also ohne Buch kann ich gar nicht sein, ohne Zeitung. Ich kann auch nie auf Reisen gehen, ohne dass ich ein paar Bücher in der Tasche habe. Und ich gehe auch nirgendwo hin. Es könnte ja sein, dass ich eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Leerlauf habe und irgendwie warten muss. Dann habe ich ein Buch dabei. Ich muss dauernd lesen, Romane, Zeitanalyse. Ich lese wenig christliche Bücher, muss ich sagen, weil ich brauche wenig Literatur, die mich bestätigt. Ich lese mehr die Literatur der Feinde und der Gegner und der Zeitgeist-Leute, um zu verstehen, wo ticken die heute, damit ich mich innerlich auseinandersetzen kann und so. Also das ist ja wunderbar. Und die Literatur ist herrlich. Was habe ich bei Max Frisch und bei Dürrenmatt gelernt über das bis heute. Das ist ja, diese Schriftsteller sind ja wie die weltlichen Propheten oft gewesen und Gott macht sie uns dienstbar, damit wir verstehen, was die Kinder dieser Welt bewegt. Also das ist alles ganz kostbar. Und dann sieht man, wo ist das kompatibel? Gibt es da Dinge, zum Beispiel in den Beziehungsfragen, will ich gleich nochmal sagen, wo steht Ihr Suchen im Widerspruch zur biblischen Botschaft? Das ist ja auch so, nicht die Fragen. Ich habe ja nicht auf jede Frage eine Antwort, sondern manchmal muss ich auch sagen, diese Fragen sind falsch. Die führen einfach in die falsche Richtung. Und welche Fragen stellt ihr nicht? Wie ist das eigentlich? Muss ich damit? Was sind die Erkenntnisquellen? Gut, habe ich genannt. Gespräche, Literatur, Zeitungen und so weiter. So, jetzt gehe ich mal durch ein paar klassische Themenfelder für Suchende. Da gibt es natürlich nach wie vor die Klassiker und manche werden nicht mehr gründlich genug beackert, weil die Leute geistig müde geworden sind, auch die Christen. Also zum Beispiel die Frage, kann man Gott beweisen? Das sagen Leute viel zu schnell. Natürlich kann man Gott nicht beweisen, aber was denn sonst? Ja, das ist doch Unsinn. Natürlich kann man Gott beweisen. Wenn Gott nicht Wirklichkeit ist, also wenn ich sage, man kann Gott nicht beweisen, dann sage ich deinen Zeitgenossen mit, das ist keine Wirklichkeit, auf die Verlass ist. Da verstehen alle, naja, Gefühle und so braucht man trotzdem, jenseits von Beweisen und von einer nachweisbaren Wirklichkeit, die unabhängig von meinem Denken existiert, gibt es natürlich noch Gefühle und alle möglichen Einbildungen und Märchen und so weiter. Und die braucht man alles zur Verschönerung und Vertiefung des Lebens. Aber Wirklichkeit, das ist das, worauf man sich verlassen kann, das ist letzten Endes Geld und so und Nachweise. Da sage ich, wenn jemand sagt, kann man Gott beweisen, sage ich natürlich. Wollen Sie es wissen? Erkläre ich Ihnen. So, das sage ich ganz einfach. Also nehmen wir eine Landkarte, ich will von Kassel nach Berlin. Entschuldigung, könnte ich auch von Basel nach Bern, aber ich hatte gerade dieses Bild da drauf. Von Kassel nach Berlin und dann nehme ich mir so eine Autokarte. Und das ist natürlich alles mit der Wirklichkeit, hat das nichts gemeinsam. Das sind so komische, bunte Striche da drauf mit solchen Zacken. Kann man sich aus dem Internet runterladen. Aber wer sagt mir, dass da nicht einer nur mit wackeliger Hand irgendwelche kritzeligen Linien gezeichnet hat und draufgedruckt? Was hat da, wer beweist mir, dass das irgendwas mit der Wirklichkeit zu tun hat? Also, das Wichtigste ist erstmal zweifeln. Ich habe eine Behauptung und da wird mir ein Angebot gemacht und das erste ist zweifeln. Zweifeln heißt Fragen stellen. Nur gibt es Zweifeln? Da will ich gar keine Antwort drauf. Da helfe ich den Menschen, wird dir klar, was sind deine Zweifel? Zweifeln sind gut. Aber es gibt Zweifel, da will der Mensch keine Antwort haben, sondern die trägt er vor sich her als Fragezeichen, um sich eine Sache vom Hals zu halten. Das ist schwierig. Diese Zweifel führen nicht weiter. Die betonieren immer nur das Vorurteil. Das kannst du machen, kann ich dich nicht zwingen, die aufzugeben. Aber das sind nur Schutzbehauptungen zum Schutze des Vorurteils. Zweifeln, wo du wirklich bohren willst und antworten willst, die sind gut. Die musst du stellen, denn das ist eine Haltung, damit man rauskriegt, kann ich mich darauf verlassen. Da hast du das die Heißung von Jesus, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, dem wird gegeben. So, also da zweifeln wir. Was kann man dagegen tun? Das erste ist Information. Ob Zweifel echt sind, kann man daran erkennen, ob jemand bereit ist, sich Informationen zu beschaffen. Wenn einer Antworten sucht, dann will er Informationen suchen. Wenn einer keine Informationen sammeln will, verrät er damit, dass seine Zweifel gar keine echten Fragen sind, sondern nur Vorwände. Das ist eine Entscheidung, da kann das auseinandergehen. Ich sage, Sie müssen ja nicht mit mir gehen. Sie können ja auch, wenn Sie eigentlich gar keine Antwort haben wollen, können Sie ja auch jetzt aussteigen und die Informationen verweigern. Aber Information, die Bibel ist ja ziemlich dick. Blinder Glaube wird nicht gefordert, sondern informiertes Vertrauen. Informationen muss ich mir aber beschaffen, können wir von Anfang bis Ende. Ich helfe Ihnen gerne, das zu erklären. So, das ist das Erste. Und in der Bibel werden wir aufgefordert, 1. Petrus 3 gibt Rechenschaft über den Grund der Hoffnung, der in euch ist. Also Begründungen dürfen die Leute erwarten. Einfach zu behaupten, ich habe so ein Gefühl und weil ich sage, ist das wahr und so, das ist ja völliger Quatsch. Dass die Leute heute skeptisch sind und uns nicht mehr einfach leichtgläubig alles abkaufen, ist doch ein Vorteil. Die Leute sind ja eh viel zu leichtgläubig. Die glauben allen Esoterik-Quatsch und ohne es zu prüfen. Also jedenfalls, ich habe nicht das Bedürfnis, der Leichtgläubigkeit ein Wort zu reden, dass sie den Verstand abschalten und dann emotional irgendwo sich wegschwemmen lassen. Das hält doch alles überhaupt nur 3 Tage. Und im Ernst ist es weg. Also Begründungen sind nötig. So, und dann habe ich eine These. Information, habe ich eine These, eine Behauptung, die sagt eben, Jesus ist der Herr und der Sieger und er ist der Retter und nur durch die Verbindung mit Gott kann mein Leben gelingen, in Zeit und in Ewigkeit. Das ist eine Behauptung, das ist eine These. Aber ob die stimmt, weiß ich nicht, weiß ich das, was mache ich denn jetzt? Jetzt mache ich ein Experiment. So, und das ist das normale Verfahren in aller Wissenschaft. Ich habe eine These, eine Hypothese, sagt man, und dann mache ich ein Experiment und in diesem Experiment wird diese Hypothese verifiziert oder falsifiziert. Sie wird also bestätigt als wahr oder sie wird entlarvt als falsch und muss verändert werden. So, und das in der Naturwissenschaft können wir das. Aber der Witz ist der, dass in der Naturwissenschaft, da muss ich nicht alle Experimente selber machen. Ich kann die Physiker die machen lassen, also ich kann auch Zuschauer bleiben. Und die werden dann gemacht und die Ergebnisse sind trotzdem zutreffend. Die geben mir Gewissheit. Die kann ich lesen, die kann ich nachvollziehen. Ich muss sie nicht selber machen. Obwohl die Experimente, wenn da jemand in den Weltraum geschossen wird, um rauszukriegen, was da oben, das ist lebensgefährlich. Da sind die Menschen umgekommen. Also sie setzen ihr Leben ein, ist ein Wagnis. Experimente sind immer, je nachdem, was es ist, ein Akt des Vertrauens, Wagnisses. Ich wende die These auf die Wirklichkeit an, und riskiere etwas und kriege ein gewisses Ergebnis. So, und jetzt erwarten natürlich die Leute, dass das mit Gott genauso funktioniert. Dass sie als Zuschauer distanziert dabei bleiben und irgendjemand ihnen das Experiment macht und damit beweist. Deshalb heißt die Frage auch, kann man Gott beweisen? Dann sage ich, pass mal auf, das funktioniert bei Sachen, das ist delegierbar. Wenn es um Sachen geht, um Stoffe, da kann ich die Experimente delegieren, andere machen lassen. Das ist bei was Ich-Es-Beziehung. Das muss ich nicht alles selber machen. Wenn es um Personen geht, also wenn ich wissen will, Gewissheit haben will, ob meine Frau mich liebt, das kann ich niemandem delegieren, das auszuprobieren. Das muss ich selber machen. Oder wenn ich wissen will, dass dieser Mensch vertrauenswürdig ist und ich ihm eine Summe Geld anvertrauen kann. Na gut, das kann ich sagen, guter Leumund, noch nie betrogen. Ich kann andere sagen, das habe ich immer gemacht und da ist eine 99,9% Wahrscheinlichkeit, dass er mich nicht betrügen wird. Aber eine 100%ige Gewissheit habe ich erst, wenn ich ihm das anvertraut habe und er kriegt das auch wieder. Und es war in der Tat nicht. Das heißt, die Wahrheit zwischen Personen wird genauso erfahren, ich habe eine Hypothese, ich zweifle, ich mache eine Anwendung, ein Experiment und bekomme so oder so eine Gewissheit. Aber in diesem Experiment, wenn es um Personenwahrheiten geht, kann ich mich nicht vertreten lassen. Ich muss sie durch die Experimente andere, auch die Zeugnisse an Zeugenaussagen, einer sagt, ich habe an Jesus geglaubt, das mag die Wahrscheinlichkeit erhöhen, aber gibt mir keine Gewissheit. Ich muss das Wagnis selber machen, das ist völlig klar. Und so funktioniert das Leben. Das kann jeder Mensch begreifen, auch wenn er nicht an Gott glauben will. So funktioniert das Leben. Und sagen, nichts anderes erwartet Gott von uns. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der wird erkennen, ob ich von Gott bin oder ob ich von mir selbst rede. Das heißt, nichts anderes als dieses Prinzip. Johannes 7, 17, das Prinzip. Oder Petrus sagt, wir haben geglaubt und erkannt. In Europa sagen die Leute, wo das Wissen aufhört, fängt der Glaube an. Sagt, das ist Quatsch. Der Glaube, das Wissen entsteht immer aus dem Glauben. Das heißt, sie haben gehört von Jesus und sie haben geglaubt, das hieß, sie sind ihm nachgefolgt. Sie haben in der Praxis ihr Lebensexperiment gemacht und sind ihm gefolgt. Ganz praktisch, sie haben ihren Tag von Jesus bestimmen lassen und sind mit ihm gegangen. Er hat den Kurs bestimmt. Und so haben wir erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Das ist ein ganz normaler Erkenntnisprozess, den jeder einsehen kann. Und jetzt ist die Entscheidung, dass die Leute sagen, nee, das will ich nicht. Ich will, dass Gott funktioniert nach der Methode von NACL. Also, dass ich mit Kochsalz einen Test machen kann, wo ich mich nicht selber engagieren muss. Gut, sage ich, das ist deine Entscheidung, Gott wie eine weiße Maus zu behandeln, die man totschlägt und seziert. Gott ist aber kein Es. Er ist mindestens das Du der Person, was jeder Mensch hat. Das heißt, das muss dein Verstand muss dir sagen, dass Gott gegenüber mindestens eine Methodik der Wahrheitsfindung angemessen ist, die gegenüber Menschen angemessen ist. Das andere ist nur einfach dumm, nicht zu Ende gedacht. Es hat mit Glauben nichts zu tun, sondern es hat einfach mit Wissenschaftsmethodologie zu tun, mit Erkenntnistheorie zu tun. So, und das Ergebnis dieses Experiments ist Gewissheit. Ein Staunen in der Begegnung, die Gewissheit kommt ja nicht aus meinen Argumenten, die ich übereinander stelle, wie Legosteine übereinander baue. Da müsste ich ja immer sagen, wenn mir das nachher schlüssig vorkommt, dass ich zum Schluss sage, vielleicht habe ich was verbaut, ich bin eben zu blöd und wenn man dumm ist, dann erscheint einem manches folgerichtig, aber nur weil man nicht kritisch genug denken kann, kommt einem das schlüssig vor. Wenn einem einer neuen Gedanken sagt, dann merkt man plötzlich, dass das ganze Gebäude zusammenkracht und gar nicht steht. Also die eigenen Argumente können nie eine Gewissheit geben. Gewissheit kann ja immer nur dadurch kommen, dass Christus selber durch den Heiligen Geist in unser Leben reinredet, als der Lebendige sich so bezeugt. Und er hat ganz schlicht gesagt, es geht nach diesem Prinzip. Zweifeln und staunen. Theorie anwenden, ohne den Schritt des Glaubensexperiments, der nicht vorschnell passieren muss. Jeder kann sagen, informier dich gründlich, worauf du dich einlässt. Aber dann musst du irgendwann die Entscheidung treffen, ob du das, was du jetzt zur Kenntnis genommen hast, praktisch anwenden willst. Wenn du diesen Schritt nicht tust, kannst du nicht zu einer Gewissheit kommen. Das heißt, selbstverständlich, Gott beweist sich selbst. Wie meine Frau beweist sich in ihrer Liebe mir gegenüber, ich weiß hundertprozentig, sie liebt mich. Wenn ich ein Jahr getrennt bin, möchte ich Zweifel haben, weil ich so lange nicht getroffen habe. In der Begegnung beweist sie sich mir selber oder ich beweise ihr. Also das heißt, Gott beweist sich selber so, dass Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, er selbst gibt Gewissheit. Ich kann das wissen. Stärker als alle Zweifel. So, das ist, ich kann Menschen darin begleiten, ich kann ihnen das erklären, ich kann sozusagen sagen, ich gehe mit dir den Weg ich fahre auch noch mit, ich sage dir, ich bin den Weg von Kassel nach Berlin gefahren, über diese komischen Zickzack-Kurven da, aber in der Tat, ich komme an, du kannst dich danach richten, nach dieser Landkarte. Ich sage, die Bibel, das mag ja merkwürdig und fremdwürdig sein, ich bin danach gefahren, prüf das, lern das, wend das an, gerne gehe ich den Weg mit dir, aber ich kann nicht für dich gehen. Du kommst nicht durch Kartenstudium zum Ziel. Du musst ins Auto steigen und den Weg fahren. Das heißt, diese Umsetzung von Information zu wagendem Erfahren, wirklich erfahren, du musst fahren, damit du zum Ziel kommst, ist nicht ersetzbar. So, und das kann man logisch jedem erklären. Da ist absolut intellektuell die Straße frei hin. Das heißt aber nicht, dass die Leute das tun. Ich habe erlebt, dass Leute gesagt haben, jetzt verstehe ich das. Ist klar, meine Zweifel sind bereinigt. Da habe ich gesagt, und jetzt? Ja, sagt er, ich will das nicht. Ich weiß ja genau, dass ich mein Leben ändern müsste. Ich muss das ja praktisch anwenden. Na, das will ich nicht. Herzlichen Dank für die Erklärung. Der hat aber nie mehr gesagt, dass er zu klug wäre und intellektuelle Zweifel hätte und dass das mit Gott alles so vage ist. Nein, er hat genau gewusst, es gibt einen Weg, aus dem ich raufkriege, was ist die Wahrheit, aber ich will ihn nicht gehen. Und deshalb ist das nicht, hier kommt keiner durch Argumentieren zum Glauben, sondern das ist, der Heilige Geist eröffnet den Raum, Jesus ruft und dann hat selbst der Lazarus, komm raus und dann kann selbst ein Toter rauskommen. Ich glaube ja nicht an die Entscheidungsfreiheit der Menschen. Ich teile nicht die Philosophie der Evangelisten, die meinen, man könnte deshalb zur Entscheidung rufen, weil der Mensch Entscheidungsfreiheit hat. Das halte ich für völligen Quatsch. Meine Orientierung ist die Johannes 11. Jesus steht vor dem Grab des Lazarus und sagt, Lazarus, komm heraus. Da sage ich mir, wie viel Sinn macht es, einen Toten eine Aufforderung zu sagen? Das macht doch nur Sinn, wenn der die Entscheidungsfreiheit... Wie viel Entscheidungsfreiheit hat ein Toter? Der hat die Entscheidungsfreiheit zu verwesen. Mehr nicht. Was passiert in der Situation? Nein, der hat die nicht von Natur aus. Der ist tot. Und so ist jeder Mensch getrennt von Gott geistlich tot. Das ist die biblische Diagnose. Aber wenn Jesus ruft, dann schafft er mit seinem Schöpferwort den Raum der Freiheit, dass Tote antworten können. Und das passiert in jedem Nachfolgeruf. Und deshalb ist der einzige Grund, warum ich zur Entscheidung rufe. Sonst würde ich mich nie trauen. Ich würde mir immer denken, da sitzen Leute, die haben eine schlechte Familie gehabt, die haben keine gute Sozialisation gehabt, die haben keine Ich-Stärke entwickeln können. Im ganzen Leben können die keine Entscheidungen treffen. Die Starken können Entscheidungen treffen, die Schwachen können keine Entscheidung treffen. Und jetzt rufe ich zur Entscheidung, dass wieder mal eine Religion für die Starken. Die Schwachen sind die Verlierer. Ich tue das nur, weil ich sage, Jesus ruft, wer euch hört, der hört mich. Und wenn Jesus ruft, dann ist das der Schöpferruf, der den Toten aus dem Grab ruft, namentlich anredet, Lazarus, komm heraus, und dann kommt er rausgewackelt. Witzigerweise ist er dann in den Tücher eingehüllt und er hat ja, ich meine, und dann sagt er den Mitarbeitern, da wickelt ihn aus. Also das ist das, was die Menschen tun dürfen. Er hätte ja auch, meine, wenn er schon tot aufgeweckt, hätte er ja auch dafür sorgen können, dass diese Mumie da rauskommt aus der Haut da, nicht? Und gleich frei gehen kann. Aber er lässt ja in seiner Weisheit und Liebe noch ein bisschen was zum Wickeln für uns. Aber das Eigentliche kann kein Evangelist, sondern das schafft er mit seinem Schöpferwort. Das schafft eine große Freiheit. Also Argumentation ist Liebe, Vorbereitung, aber das eigentliche Wunder muss dann so passieren, aber es ist versprochen. Was wir müssen, jetzt gehe ich einen Schritt weiter, was wir müssen in der Verkündigung der Evangelisation haben wir in der sogenannten postchristlichen Gesellschaft ein schwieriges Problem. Sie wissen nichts und meinen doch, alles besser zu wissen. Das ist eigentlich die zusammenfassende Beschreibung der Haltung unserer Zeitgenossen. Sie kennen immer weniger vom Evangelium, aber sie haben subjektiv das Bewusstsein, dass sie das alles viel besser wissen. So, die Merkmale der postchristlichen Gesellschaft, also Arnold Toynbee, der englische Historiker, hat diesen Begriff entwickelt, Post-Christian Society. Das ist, wir denken ja immer, die meisten haben ja christlichen Glauben noch vor sich. Das ist ja auch wahr. Aber postchristlich heißt die Zeit, in der Christentum als die geltende Weltanschauung allgemein anerkannt war. Was die Leute dann damit gemacht haben, war noch was anderes. Aber so war das Mittelalter geprägt und so war es bis in die Neuzeit hinein. Und jetzt ist eine Zeit, in der die Leute den Eindruck haben, christliche Glaube hat keine öffentliche Geltung mehr. Das können Sie ja nicht bezweifeln. Auch der, wie heißt der Magistrat oder Stadtrat von Zürich, trifft seine Entscheidung offenkundig nicht mehr nach Maßgabe zwinglischer Lehren und der Bibel. Also irgendwie hat das keine politische offizielle Geltung mehr, selbst in der Schweiz nicht. Und deshalb haben die alle den Eindruck, das liegt hinter uns. Aber sie haben auch den Eindruck, das ist etwas Altes, etwas, was sich nicht bewährt hat und so und was wir ablegen. Manche haben sogar feindselige Einstellungen. Und bei Verkündigungen haben die Menschen in Europa vor allen Dingen eine Assoziation, und das ist Langeweile. Bis in die säkularen Witze hinein, Predigten ist also mit Schlafen verbunden und nicht verstehen und so. Gut, jetzt haben wir ein Problem. Das ist die Folge des gesellschaftlichen Zwangs. In der Zeit, in der sozusagen mit Staatsregierungsanweisungen und Polizeigewalt die Leute in die Kirche getroffen wurden, waren sie mit dabei. Als dieser Traditionsabbruch den gesellschaftlichen Zwang beendete, hatten wir was? Naja, da hatten wir eine Unwissenheit bei negativen Vorurteilen. Das ist jetzt die Folge. Die Leute mussten jetzt nicht mehr und sie kümmerten sich nicht mehr und das ist immer mehr verflacht. Aber das negative Vorurteil bleibt. Und sie haben keine Erwartung ans Christentum. Die Leute haben heute so wahnsinnig viel Probleme, Beziehungsprobleme, und sie spüren sie so schmerzhaft wie selten zuvor, dass sie das Leben nicht bewältigen. Wir sprachen darüber. Aber interessanterweise haben sie keine spontane Erwartung an das Christentum, dass es ihre Probleme lösen könnte. Da gehen sie in die Esoterikgruppen und so. Alles, was da an wildem Zeug kommt, ist da eher verheißungsvoll als Problemlösungsstoff als der christliche Glaube, weil das ist ja hinter uns und das hat versagt und das hat eine negative Bilanz. Und deshalb sind Überraschungen nötig, um die Leute aufzuwecken. Wenn Sie mal in den anderen Kontinenten, also Asien, Afrika, da merken Sie, diesen ganzen Zauber, Einstiegs, Aufmerksamkeit brauchen Sie dort nicht. Die Leute sind neugierig, die hängen Ihnen an den Lippen, Sie können sofort anfangen zu predigen. Während hier bei uns verlieren sie die Leute in den ersten Minuten ihrer Predigt. Also ein normaler Pastor beginnt seine Predigt an einem Festtag wie Weihnachten etwa mit der fulminanten Offenbarung: Liebe Gemeinde, heute ist Weihnachten. Das hat natürlich niemand gewusst bis zu diesem Augenblick, weil wie soll man das auch wissen? Und deshalb war das natürlich der naheliegendste Einstieg, weil man braucht ja dicht an Menschen, die Anknüpfungspunkte. Heute, liebe Gemeinde, heute ist Weihnachten. Danach breitet sich ein Tiefschlaf aus, denn jeder hat die Botschaft verstanden, diese Predigt wird sich auf diesem Offenbarungsniveau weiter bewegen. Was da jetzt, ich habe es immer gewusst, was da jetzt noch so kommt, ist von dieser ungeheuren Neuigkeit und Überraschung und Relevanz für den Alltag. Es ist unglaublich, welche Plattheiten wir uns gelegentlich leisten und den Menschen zumuten. Das heißt, wer in den ersten Minuten den Menschen leider, man muss dagegen ankommen, selbst Christen, die kommen dahin und sagen, machen wir so oft hier und so, also jetzt. Jede Predigt ist wieder so, dass in den ersten Minuten sich entscheidet, die müssen denken können, der Hase läuft hier anders, als ich dachte. Damit die wach bleiben und auf die vordere Kante des Stuhls rücken und wirklich zuhören. Das ist eine solche Mühe, die wir aus Liebe, damit sind die Leute noch nicht bekehrt, oder das ist auch noch nicht der Wachstum des Glaubens. Also erstmal der Dienst des Lebens, der Liebe, wofür ein Pastor bezahlt wird, dass er sich so viel Liebe leistet, dass er seinen Leuten sagt, ihr habt mich freigestellt, ich habe mich gründlicher vorbereitet, ich werde euch nicht nur das sagen, jetzt über den Bibeltext, was ihr euch bei flüchtigem Lesen der Bibel selber sagen könnt. Das habe ich alles weggestrichen, das sage ich heute alles nicht, sondern ich habe ein paar Stunden gebetet und gearbeitet und wirklich studiert und ich will euch im Namen Gottes jetzt etwas sagen, was euch überraschen wird und was mich auch überrascht hat. Das kann man nämlich eigentlich nur, wenn man selbst überrascht worden ist, sonst fällt einem ja gar nichts ein, was die anderen überraschen könnte. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nicht nur ein homiletischer Methodik, sondern das Wichtigste in unserer Zeit, auch in der Evangelisation, ist, überzeugende Menschen sind die größte Überraschung. Na, das weiß jeder. Das härteste Vorurteil bricht, wenn Leute Christen begegnen und denken, Mensch, die sind ja ganz anders. Und etwas schmecken von der Wirklichkeit, der Gegenwart, der Liebe Gottes im Leben eines Menschen und der Kraft der Transformation eines Lebens und dann plötzlich sagen, hoppla! Es gibt ja jenseits von Worten, die wir als Phrasen eingestuft haben, eine veränderte Wirklichkeit. Und wenn es das gibt, dann muss ich doch nochmal gucken, ob ich mich damit nicht beschäftigen will. Also ich wollte es eigentlich umgekehrt sagen. Sie sehen, Verkündigung des Evangeliums muss überraschen, das ist mehr eine... Der Professor Peter Stuhlmacher, Neutestamentler in Tübingen, hat in einem Aufsatz zur Evangelisation den Satz geschrieben: Die drei klassischen Weisen der missionarischen Ausrichtung des einen apostolischen Evangeliums im Neuen Testament, das ist seine Quintessenz, sind die öffentliche Predigt, die einprägsame Lehre und der überzeugende Wandel nach Jesu Gebot. Ich will sagen, also das Leben in der Heiligung, das sind die großen Überraschungen. Wenn die nicht da sind, dann nützt auch die spitzeste evangelistische Predigt nichts mehr. Also wenn eine Gemeinde evangelisiert, dann müssen nicht alle pfiffige Evangelisten sein mit Tricks und Methoden und gesprächsfähig. Vielleicht sind die besten Unterstützer dieser Evangelisation die Leute, die wirklich in der Heiligung leben. Weil die lösen die Schecks ein, die der Prediger ausstellt. dass man Leute begucken kann, was das heißt in Versagen und Scheitern und in Ehen und Familien und im Beruf und schwierigen Situationen und in Krankheit. Was heißt das denn jetzt mit Christus leben? Darf man reingucken bei euch, bitteschön? Und da lebe ich davon als Evangelist, dass die Gemeinden, die mich eingeladen haben und die mich in ihren Dienst stellen, an den Gästen, dass die selber sagen, ja, wir sind bereit, die Leute reinschauen zu lassen hinter unsere Tapeten. Die dürfen bei uns sehen, ob das so ist, wie du es nach der Schrift gesagt hast. Deshalb ist das ganz, ganz wichtig. Finde ich sehr interessant, dass ein wissenschaftlicher Theologe nach dem Studium der Bibel darauf kommt. Die öffentliche Predigt, wenn man methodisch im Neuen Testament etwas über Evangelisation lernen will, dann kann man manches noch lernen, aber die öffentliche Predigt, die einprägsame Lehre, also diese Nacharbeit und der überzeugende Wandel nach Jesu Gebot. Ich habe das kurz gestern schon gesagt, wenn es um suchende Predigt geht, der B-Faktor, also Beziehungsfaktor, das ist heute so toll wie nie zuvor. Deshalb provozierend etwas meine These, es war noch nie so leicht, das Evangelium den Zeitgenossen aktuell zu verkünden wie heute. Weil diese Generation wie keine zuvor weiß, dass das Leben ein Beziehungsgeflecht ist. Ich zu mir selbst, ich zum Du, ich zur Mitwelt, Gott zum Ich und zum Du und zur Welt. Die vierte Beziehung ist die Streitfrage. Da sagen sie immer, das stimmt nicht. Und deshalb, da sage ich, okay, können wir ja drüber streiten. Aber ich sage dir was, wenn du das Problem, die Hälfte des Problems anpackst, darfst du auch nicht eine ganze Lösung erwarten. Natürlich, wenn einer Alkoholiker ist, dann hat er ein Problem, Kategorie 3, ich zur Mitwelt. Er hat den Alkohol missbraucht. Und man kann das auf dieser Ebene versuchen zu klären, indem man ihn in die Klinik schickt, entgiftet und dann wieder nach Hause schickt. Und jeder weiß, dass er rückfällig wird, weil es ist nicht berücksichtigt, dass sein Problem nicht nur ein materielles Problem ist, sondern auch auf Ebene 2 in Konflikten zum Du. Er muss also die Beziehung zu seiner Frau, zu seiner Familie geordnet kriegen. Ja, das ist aber auch zu wenig. Er hat ja wahrscheinlich gesoffen, weil er sich selbst nicht annehmen kann und Minderwertigkeitsgefühle hat oder wer weiß was, Probleme, die er vertuschen will. Er hat keine saubere Beziehung zu sich selber. Wenn das nicht in Ordnung kommt, dann wird er auch rückfällig werden in Sachen Alkohol. Und jetzt sagen wir, pass mal auf, Gott ist keine Einbildung, sondern ist der Schöpfer und das ist die tragende Beziehung. Und wenn du, alle Probleme unseres Lebens sind in den vier Beziehungen unseres Lebens da. Die stehen in Wechselwirkung zueinander. Du musst das wirklich alles miteinander sehen. Jedes Problem ist in jeder Beziehungsebene und deshalb auch die Lösung. Wenn du das Problem nur auf einer Ebene analysierst und dann die Lösung nur auf dieser Ebene findest, wirst du auch nur eine Bruchteillösung finden für dein Leben, die nicht trägt. Schlicht und einfach. Und dann greift jetzt die, ja, aber mit Gott, das stimmt ja gar nicht. Und dann greift diese Kette, wo man sagt, gut, willst du wissen, ob Gott wirklich existiert oder nicht? Wir können uns auf diesen Prozess ja auch der Argumentation und der Begleitung einlassen. Aber diese Beziehungsfragen bieten uns heute sehr, sehr gute Anknüpfung, weil da ist es nicht theoretisch, das ist nicht Argumentation in Gedanken, sondern da fließt Blut. Also das tut weh. Die Leute sitzen da und da braucht man nicht viel Prophet zu sein, um zu wissen, da gibt es keiner in der Hörerschaft, der nicht weiß, wie weh das tut, dass das mit den Beziehungen nicht funktioniert. Zu den Kindern, zu den Nachbarn, im Büro, die Mobbinggeschichten, die sexuelle Missbrauch und was. Lebenslange Leiden und Scheitern des Lebens, weil wir im Beziehungschaos überhaupt nicht zurechtkommen. Und da sage ich dann, pass mal auf, ihr könnt ja so sein, wenn ihr so klug seid, dass ihr genau wisst, dass Gott keine Rolle spielt dabei, dann löst eure Probleme bitteschön alleine. Wenn ich euch, aber beschwert euch nicht, wenn ihr den Bruch da habt. Ich sage euch, in Christus, seit Christus gekommen ist, ist Gott als Wirklichkeit mit Gewissheit erfahrbar und deshalb kannst du das ganze Problem deines Lebens angehen. Nimm alle vier Beziehungsebenen gleich wichtig und pack sie an. So, das ist suchende, relevant in Beziehungen zu ihm, das ist nicht heute sehr nahe, glaube ich. Also Beziehungen sind das zentrale Thema der Bibel. Gott war in Christus, versöhnte die Welt mit sich selber. Bundesschlüsse, Schöpfung, Noah-Bund, ich habe das gestern gesagt, Abraham-Bund, Sinai-Bund mit David, der neue Bund bis zur neuen Schöpfung. Bund, und Bund und Sünde als Bruch des Bundes, Zerstörung. Also ich gebrauche bewusst den Ausdruck Sünde in der Verkündigung. Ich denke überhaupt nicht daran, sondern ich sage, macht mir einen Riesenspaß, den Deutschen zu erklären, dass ihr Verständnis von Sünde ziemlich leicht zu verstehen ist. Es gibt nur zwei Formen von Sünde in Deutschland. Das eine ist, wenn man in Flensburg in der Verkehrssünderkartei eingetragen ist, weil man zu schnell gefahren ist. Das zweite ist, wenn man beim Kaffeetrinken Sahnetorte gegessen hat und die Diät nicht eingehalten hat. Mehr, das sagt jetzt, das könnt ihr jetzt mal alles vergessen. Das ist der Schwachsinn, wie wir Sünde erklären. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und dann erkläre ich, dass Sünde das ist, woran man kaputt ist. Und sagen die, verstehe ich aber nicht. Ich sage, das ist ja das Problem. Wissen Sie, was CO ist? Das ist Kohlenmonoxid. Wissen Sie, wie man das schreibt? Wissen Sie, wie das funktioniert? Nee. Das kann man nicht riechen, das kann man nicht sehen. Das kann man kaum schreiben, das kennen die meisten nicht. Aber wenn man es einatmet, stirbt man daran. Und das schützt einen nicht, dass man das nicht kennt. Da sage ich, ist doch bescheuert. Die Leute sagen, wer kennt denn heute Sünde? Wir müssen über das Problem reden, weil sie es nicht kennen. Und ganz schlicht erklären, dass das Zeug, an dem man kaputt geht, wenn ich eine Ader durchschneide oder Nervenstränge trenne, dann werde ich sterben daran. Das ist das Trennende, zum Leben hin Verbindende, wird die Trennung durchgeschnitten. Das ist es, was mich umbringt. Und dass wir das, wie in der Chemie und die Ingenieure und die Ärzte, für komplexe Zusammenhänge haben sie Fachausdrücke, mit denen sie den ganzen Zusammenhang beschreiben in einem Wort. So macht es die Bibel mit dem Ausdruck Sünde. Und das ist das Zeug, das uns kaputt macht. Und wenn es nicht kapiert ist, doppelt gefährlich. Wie eine Gefahr, die ich nicht erkenne, ist dreimal gefährlich. Wir haben noch nie Probleme gehabt, dass Leute das begreifen. Das ist doch eine Frage der reinen Formulierung. Die Spezialausdrücke der Bibel, ich werde doch nicht so blöde sein, mich einem flachen Jargon der Zeitungsdeutsches anzupassen und auf die gefüllten, konturenreichen Begriffe der Bibel zu verzichten, mit denen ich Inhalte transportieren kann, die ganz leicht zu erklären sind. Da komme ich doch sprachlich zum Schluss in den Bereich der Belanglosigkeit und werde eben in der Verkündigung so belanglos, wie jede Zeitung belanglos ist. Nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Und wenn wir deren Sprache sprechen und versuchen, das Evangelium in diese Flachheit einzuebnen, werden wir erleben, dass unsere Verkündigung so belanglos ist wie die Zeitung von gestern. Das ist sie aber nicht. Ich sage den Leuten, ich entschuldige mich nicht dafür, dass die Bibel etwas komplizierter ist als die Bild-Zeitung. Blick heißt das, glaube ich, bei euch, ne? Da entschuldige ich mich nicht. Gott hat uns in Arosa, war neulich ein Ärztekongress, erzähle ich in Deutschland immer. Und die haben festgestellt, eine neue wissenschaftliche Erkenntnis, die sollte sich langsam in Europa rumsprechen. Der Kopf ist nicht nur zum Frisieren da, man kann ihn auch zum Denken gebrauchen. Das ist ganz überraschend. Und es ehrt Gott, wenn man das entdeckt und macht die Schönheit des Menschen aus und so. Nur bin ich ja auch etwas ein Kabarettist. Also Versöhnung, Vergebung, ich sage das brennend aktuelle Thema der Menschen von heute ist das zentrale Thema der Bibel. Und der gekreuzigte Jesus steht im Mittelpunkt des Weltgeschehens. Das ist meine ganze Überzeugung. Wie Paulus sagen, ich weiß nichts, und Paulus war der Top-Intellektuelle der Antike. Das bezeugen seine Briefe. Der musste nicht seine Sätze von 1. Korinther 1 schreiben, weil er seine Hausaufgaben nicht gemacht hätte. Aber er sagt, ich weiß nichts, ich bin nicht mit klugen Worten gekommen, ich weiß nichts außer Jesus und den als den gekreuzigt. Und dann erklärt er es, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Da kann man schon noch argumentieren, warum das so ist. Das tut er dann im 1. Korintherbrief, im Römerbrief. Aber mit einer großen Leidenschaft, total gegen den Trend der Geistigen, des Zeitgeistes damals, wie es heute ist. Das ist der gekreuzigte Jesus, steht im Mittelpunkt des Weltgeschehens. Und mich erregt das, begeistert mich heute zu sehen, wie es sind nicht die Christen, es sind nicht die Theologen, die uns sagen, dass die Beziehungsfrage die Schicksalsfrage ist. Es sind die führenden Liberalen. Nicht wahr, die Neue Zürcher Zeitung gerne zitiert und ihre Leitartikel schreiben lässt. Die sind es, die heute sagen, wenn dieses Europa nicht die Ligaturen wieder baut, also die Bindungen wieder baut, wie Sir Ralph Dahrendorf, das sagt einer der führenden Liberalen, es waren die Vorkämpfer der individuellen Freiheit, die heute sagen, wenn die Gesellschaft es nicht lernt, geheilte Beziehungen der gegenseitigen Verantwortung zu leben, werden wir keine Zukunft haben.
Ich brauche nur diese ganzen Top-Leute zu zitieren, die alle mit dem christlichen Glauben nichts zu tun haben, und zu sagen, hier brennt's, hier brennt's. Und das ist das Kernthema der Bibel. Das finde ich, also ist ein Riesengeschenk. Ich weiß gar nicht, was unsere Vorfahren gepredigt haben. Die mussten immer mühselig nachweisen, wie aktuell die Botschaft ist. Wie man heute das Evangelium predigen kann, ohne dass die Hörer merken, es tut weh. Es haut so rein ins Leben. Also sage nochmal, die Bibel voller Sex, Crime und Action. Ich lese ja dann, also da gibt es sexueller Missbrauch, ist ein heißes Thema und Tabu. Ich weiß nicht, wie oft über Sex bei Ihnen gepredigt wird. Da gibt es ja schreckliche Geschichten im Alten Testament von sexuellem Missbrauch und so. Die muss man alle mal lesen und dann stecken die Eltern den Kindern die Finger in die Ohren, weil das alles nicht ganz jugendfrei ist. Das genieße ich dann auch in gewisser Weise, dass der ganze Versammlung schamrot anläuft. Da steht alles in der Bibel, ist nicht ganz jugendfrei, aber ist das Leben wirklich jugendfrei? So richtig auch nicht. Also, aber hat sehr viel mit der Wirklichkeit zu tun. Von missbrauchten Mädchen in Familien, von netten Onkels. So, jetzt bauen wir das Ganze nochmal auf die homiletischen Maßstäbe. Es geht immer noch ums Predigen. Mache ich aber ganz schnell. Man muss klar und verständlich predigen. Man muss dialogisch predigen. Das heißt, alle Verkündigungen der Evangelisation muss den Eindruck entwecken, dass man in ein Gespräch ist. Ein Bruder hat mich getröstet. Er hat mir gesagt, ich hätte irgendwann vor 25 Jahren einen Vortrag hier in Basel gehalten an der Väter und hätte gesagt, man müsste frei reden. Ich wusste gar nicht, dass ich schon so lange diese Sache immer vertrete. Aber es ist meine Lebensüberzeugung. Weil ich das nicht abkann. Dass Menschen eine Predigt halten und in ihr Manuskript gucken. Neulich hatte ich einen, der guckte wahlweise in sein Manuskript und wahlweise an die Decke. Aber da saß der Audi. Ich dachte, ich guckte auch immer an die Decke und denke, ist das ein Engel oder was hat er da? Guckte wieder in sein Manuskript. Das war eine interessante Predigt, die war eigentlich gut, aber er guckte in sein Manuskript und dann wahlweise wieder auch nur an die Stelle. Und dann macht er weiter. So, um Himmels Willen. Jeder von den Zuhörern hat gedacht, was hat der an der Decke? Hat der einen Wackelkontakt oder so? Jeder erwartet, hier sitze ich doch, hallo, hier. Ich muss doch die Leute in die Augen gucken können. Und wenn ich mich 8 Stunden mit einer Predigt beschäftigt kann und kann nicht behalten, was ich sagen will in 20 Minuten oder einer halben Stunde, wie sollen die Leute, die mir einmal zuhören, behalten, was ich sage? Also die Predigt, die ich selber nicht behalten kann, kann ich da gleich im Papierkorb tun. Also muss ich sie anders bauen. Ich kann auch nur Geschichten behalten. Ich mache mir auch ein Stichwort, weil ich immer Angst habe vor dem Blackout. Ich habe immer Angst, ich kann noch nicht mal Vater unser frei sagen oder so. Da bin ich nie frei von der Angst. Deshalb habe ich immer sicherheitshalber ein Papier da. Das beruhigt mich, ich brauche es nicht, aber es beruhigt mich. So, aber man muss den Leuten in die Augen schauen, denn wenn die sie nicht mehr anschauen bei der Predigt, dann können sie gewiss sagen, sie beten nicht für sie, höchstens, dass sie aufhören. Ich weiß nicht, sie beten vielleicht gleich mit offenen Augen. Anschaulich, bildhaft muss es sein, die Leute hören mit den Augen, das ist Fernsehgesellschaft, aber das kann man auch, wenn man redet, muss es bildhaft sein. Überraschend, das habe ich gesagt, warum das so sein muss, muss ein Lebensbezug sein. Auslegen heißt, eine Linie vom Text in das Leben des Hörers ziehen. Das ist meine Aufgabe. Also habe ich wirklich gesehen, was steht da? Und dann muss ich aber den zweiten Teil der Vorbereitung auch genauso gründlich machen und nicht flüchtig. Wie sage ich es meinem Kinde? Was ist die Situation? Wie hören die diesen Text? Wo sind die Widersprüche? Wo sind die Schnittstellen? Ich muss eine Linie aus dem Text in das Leben des Hörers ziehen. So, und jetzt Frage... evangelistisch, da kommt dieser Aufruf, kehrt um. Das haben wir gestern gesagt. Inhaltlich gehört zur Verkündigung des Evangeliums, dass ich zur Umkehr rufe. Ich sagte, die Hörer sind an unterschiedlichen Punkten ihrer Geschichte mit Gott. Das Wort Gottes ist nie wirkungslos. Und Evangelisten sind auch Geburtshelfer. Ja, nicht nur, sie haben ja auch Informationen, Lehre, auch die Einladung auszusprechen, aber wenn es dann soweit ist, sind sie auch die Geburtshelfer für die, die jetzt zum Glauben kommen. Religion ist Privatsache, sagt man, aber Christusnachfolge ist immer ein sozialer Prozess, weil das mit der Beziehung zusammenhängt. Nicht wahr? Wenn ich an Christus glaube und die Gottesbeziehung in Ordnung kommt, wird zugleich die Beziehung zu mir selbst und zu anderen Menschen und zu den Dingen verändert. Deshalb gibt es keine Christusnachfolge, die nicht ein sozialer Prozess ist, die nicht die Beziehungen betrifft. Religion wird heute verstanden als ein inneres Gefühl, Das kann ich ganz alleine für mich halten. Da brauche ich ja nicht drüber zu reden, da brauche ich nur ein Feuerchen, da brauche ich vielleicht noch die Gemeinschaft, die mein Feuer am Brennen hält. Und das suchen die dann. Eine Wohlfühlgemeinschaft, und viele stellen sich darauf ein und sagen auch, dass das Wichtigste an der Gemeinde ist, dass die Leute sich wohlfühlen. Man kommt dahin, das ist, ja, Opaschowski, der Freizeitforscher, hat jetzt gesagt, unsere Gesellschaft wäre jetzt aus der Spaßgesellschaft in die Wohlfühlgesellschaft in Westeuropa gegangen. Und deckungsgleich damit sehe ich in den Gemeinden, das ist das Leid, fühlen sich die Leute bei uns wohl. Das ist auf der religiösen Linie. Das erwarten Sie. Sie sagen, Religion ist ein Gefühl, das ich innerlich habe. Das ist wie ein Feuer, das Nahrung braucht. Und deshalb brauche ich den Herd, in dem ich da auch die anderen Kohlen habe und sowas. Das Bild kennt man ja. Da wird gefühlt. Das ist aber, hat aber mit Christusnachfolge noch nichts zu tun. Christusnachfolge betrifft auch die Gefühle, aber nicht nur. Es betrifft den Feind zum Beispiel und das Geld und die Verletzungen des Lebens und den gemobbten Kollegen oder den mobbenden Chef oder was und all diese unappetitlichen Dinge, mit denen es keine schönen Gefühle gibt. So, das heißt also, es ist immer ein sozialer Prozess. Und deshalb finde ich das angemessen, wie das eigentlich von Anfang an war, dass das Christsein eine neue Geburt ist, werden eine neue Geburt ist, und das heißt, der Prozess des bisher verborgenen Lebens, das das Wort Gottes initiiert hat, kommt jetzt zur Sichtbarkeit. Wie ein Baby, das aus dem Mutterleib kommt und jetzt sichtbar wird und schreit. Und wenn es schreit, dann weiß man, jetzt lebt es und jetzt ist es ja ganz hilflos. Solange es im Mutterleib war, war es ja versorgt. Da war es ja geschützt, da war ja klar. Jetzt kommt es raus, jetzt weiß jeder, jetzt muss man sich kümmern. Es schreit, die Hilflosigkeit, und das ist der Effekt. Deshalb müssen wir irgendwie gucken, wenn einer das Evangelium gehört ist und betroffen ist, dann braucht er Geburtshilfe, damit er rauskommt und Gemeinschaft findet. Und er muss sich zu erkennen geben. Wenn man nicht weiß von jemandem, dass er jetzt sozusagen allein das Leben leben möchte als Christ, dann, wenn man das nicht weiß, weil das nur innerlich irgendwie ein Gefühl ist, dann kann man ihm die angemessene Hilfe nicht zukommen lassen. Und deshalb muss man nach irgendwelchen Wegen suchen, wie die Einladung auch erkennbar angenommen ist, damit der Mensch, der sich bekennt, dann Gemeinschaft findet und auch Hilfe erfährt in seinem Wachstum als neugeborenes Kind. Zu jeder Einladung gehört, bei uns steht da das UAWG unten drunter, um Antwort wird gebeten. Das ist ganz selbstverständlich, wenn man eine Einladung ausspricht, dann bittet man darum, bis zu einem Termin auch eine Rückmeldung zu geben, damit man sich darauf einstellen kann. Und darum geht's. Und dann gibt's verschiedene Formen der Geburtshilfe. Ich mache das bei dem Pro Christ mit dem Ruf zum Treffpunkt Kreuz. Oder andere Treffpunkte in der Berliner Gedächtniskaiser, in der Gedächtniskirche mache ich in jedem der Gottesdienste einen Aufruf. Da sind die Leute ganz verrückt, dass man das macht, weil in so kirchlichem Milieu ist das ja völlig fremd. Und da habe ich, die haben so einen schönen großen Taufstein da, und da habe ich gesagt, das ist der Treffpunkt. Wer kommt, dann zünden wir die Kerze dort an und sagen, Taufe, das ist der Bund. Viele von euch sind gar nicht getauft, manche sind getauft, haben alles vergessen und haben nie eine Antwort gegeben. Wer will die Verbindung mit Jesus festmachen, der steht jetzt beim nächsten Lied auf und kommt hierher, stellt sich mit uns in den Kreis, und ich biete euch das Gebet an. Wir machen laut verzeugen das Fest. Kommen zwischen 10 und 30 Leute, jeden Gottesdienst, die verrücktesten Leute. Völlig, und das ist keine Tradition. Also da, ich habe gedacht, die steinigen mich da in Berlin in der Kirche, wenn ich sowas mache. Aber sie sind hell begeistert, weil sie noch nie erlebt haben, dass ihre schöne moderne Kirche mit dieser tollen Architektur auch zur Verkündigung geeignet ist. Und nicht nur ein ästhetisches Staunen auslöst, sondern dass das inhaltlich ganz stark ist. So, da muss man das finden. Machen Sie mal Sachen im Raum der Stille oder Nachversammlung. Ich finde es so schade, dass wir das Beichtgespräch vernachlässigt haben. Das ist so etwas, das Erste, was Jesus den Jüngern gegeben hat an Auferstehungsabend, ist, nehmt hin den Heiligen Geist, Osternabend, Johannes 20. Lies sie an, nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, den sind sie vergeben. Das heißt, der Angebot der Lebensbeichte ist ganz, ganz wichtig. Das muss man aber in der Verkündigung beschreiben. Wie kann ich denn jetzt zum Glauben kommen? Da sitzen Leute, ich finde das Blödeste, finde ich, wenn man sagt, also wenn Sie Fragen haben oder Hilfe brauchen, dann sprechen Sie einen der Gesprächspartner an, der hat ein Namensschild. Das ist ungefähr so sensibel, als wenn man jemandem sagt, draußen ist ein Parkwächter, gehen Sie auf den zu und regeln Sie Ihre Lebensfragen mit dem. Völlig unbekannt. Und jemand, der tief getroffen ist in seinem Leben, ist kaum in der Lage, selber zu artikulieren, was er erlebt. Mit den durchschnittlich 250 Vokabeln, die der Mensch zum Sprechen zur Verfügung aktiv hat, kann man diese Wirklichkeit, die man jetzt erlebt, nicht ausdrücken, noch nicht mal eine Frage stellen. Das heißt, wenn man denen sagt, sprich die an, wird das nicht passieren. Das heißt, in diesem Augenblick müssen andere, die brauchen Hilfe, dass andere auf sie zugehen, das Fass anstechen, das Gespräch anmachen, damit es rauskommt. Und deshalb biete ich, die erste Hälfte meines Lebens habe ich sowas bekämpft, die zweite Hälfte meines Lebens mache ich das mit Überzeugung. Deshalb sage ich immer, wer gegen den Aufruf ist, der soll und Argumente braucht, soll zu mir kommen, theologisch und psychologisch. Ich habe sie alle vertreten, ich kenne wahrscheinlich ein paar mehr als meine Kritiker, aber ich weiß auch, warum ich es heute nicht mehr tue. Und Zeiten sind vorbei, wo wir den Trend unterstützen dürfen, dass Religion eine intime Sache ist. Wer Feiglinge produziert, darf sich nicht wundern, dass Leute, es ist kein Mut nötig, in einer Versammlung aufzustehen und zu sagen, ja, ich will Christus nachfolgen. Sie werden morgen in ihren Firmen zu ganz anderen Sachen verführt werden und es wird Kopf und Kragen und Leben und Berufskarriere kosten, wenn sie zu Jesus stehen. Und wenn wir von Anfang an die Drückebergerei und die Feigheit fördern, Religion ist eine Gefühlssache und man redet da nicht rüber und man kriegt feuchte Hände, wenn man das irgendjemand zeigt, darf man sich nicht wundern, dass sie in den Härten der Zerreißproben des Alltags, weil sie einmal so getrimmt sind, auch von uns, nicht mehr wissen. Die Zeiten sind hart geworden, man steht auf. Jeder gottlose Kerl weiß, dass man sich outet. Wer homosexuell ist, outet sich. Jede Perversion outet sich. Und nur die Christen pflegen den Glauben, die Religion als Geheimsache. Da bin ich ziemlich rigoros gewesen. Ich mache keinen Druck, ich kann auch nicht sagen, wenn du heute den Ruf nicht hörst, wirst du draußen unter die Straßenbahn kommen und in die Hölle gehen. Und das ist deine letzte Chance. All diese Angstmacherei ist mir völlig fremd. Es geht auch nicht um Erfolgskontrolle. Was rauskommt, weiß allein Gott. Aber ich bin ein Geburtshelfer. Und es gibt ein paar da. Und ich freue mich über jeden natürlich, der diese Hilfe annimmt. Und wenn ich weiß, dass andere da sind, die diesen Weg der Geburtshilfe... Es gibt ja verschiedene Methoden. Ich bin eine Zangengeburt. Meine jüngste Enkeltochter wurde unter Wasser geboren. Das ist jetzt ein ganz neuer Track oder was auch immer. Nur eins kann man nicht machen, man kann nicht am gleichen Kind verschiedene Geburtshilfen zu gleicher Zeit anwenden. Dann kommen die Babys durcheinander. Danke für die Aufmerksamkeit, jetzt kann man reden.
Danke vielmals. Jetzt wäre Zeit für Fragen. Wenn man vielleicht mal geschwind noch ein bisschen lüften, wenn ihr ein bisschen von der Luft her Schwierigkeiten habt. Und du willst noch etwas trinken oder so, nicht? Muss was nicht? Gut, okay. Wer hat Fragen, die ihm brennen, Andreas?
Soll ich gleich, oder wir hatten doch gesagt, es ist besser, dass die Gefahr besteht, dass ich aus einer Frage eine neue Vortrag mache, und dass alle anderen dann nicht mehr zu tun kommen. Vielleicht können wir da einfach sammeln und dann kann ich das portionieren.
Ja, ich brauche eine Frage, und zwar habe ich die Erfahrung gemacht, dass oftmals Stellorganisationen gefunden wird, aber keine gute Entscheidung besteht. Oder dass Evangelisten zwar Evangelisten heißen, aber nicht mehr die eigentlich sind evangelisiert. Vielleicht mit Ihrer Erfahrung dazu ein bisschen oder anders gefragt, gibt es Veranstaltungen, worum man sich nicht sprechen will. Also eingeladen hat, aber die Lust abnehmen, weil allen keine Kommunikation ist.
Das ist jedem Raum, dass die Leiter und die Hirten erkennen, wer evangelistisches Potenzial in der Gemeinde hat. Meine Frage ist, sind es auch Evangelisten diejenigen, die andere Evangelisten erkennen?
Ja, das mit der freien Entscheidung ist natürlich ein ganz langes Thema. Seit der Reformation, da gibt es die berühmte Kontroverse zwischen Erasmus von Rotterdam und Martin Luther. De servo arbitrio, de libero arbitrio, also ob der Mensch einen freien Willen hat. Abgekürzt will ich das wohl sagen. Ich beschreite nicht, dass, also ich bin ein Demokrat und bin für die Mündigkeit des Bürgers und seine freie Entscheidung und so weiter, seine verantwortete Entscheidung. Die biblische Perspektive ist, was ist unsere Situation im Blick auf Gott? Und da geht es mir nur darum zu sagen, was wir an Freiraum haben, an Freiheit haben, ist nicht etwas, was wir natürlicherweise von uns haben, sondern etwas, was Gott uns gewährt. Also unsere Situation ist die, wie von einem Menschen, der aus einem die Freiheit sucht, weil er sich im 10. Stock eines Hochhauses gefangen fühlt. So, da ist es also im Gefängnis und nun findet er also das offene Fenster und er springt raus und über den Wolken ist die Freiheit grenzenlos sein. Und er fühlt sich frei und fliegt wie ein Vogel und kommt beim 5. Stock an und sagt nach der Logik, es ist bisher gut gegangen, 50% gut wird also auch weiter gut gehen. Das ist ja auch eine gewisse Logik, nach der wir ja leben, wenn so viel gut gegangen ist, weiter. So, beim 3. Stock angekommen, rufen vor ihm die Leute und es dämmert ihm, dass in der Logik was nicht stimmt und er schaltet um zu dem europäischen Kernsatz, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und er sagt, das ist also mit dem Asphalt da unten ist doch nicht so bekömmlich, also jetzt kehre ich um. Und in der Kraft seines Willens kehrt er um und entdeckt erschrocken, dass die Erdanziehung etwas stärker ist als sein Wille und dass das demnächst Platsch macht. Und so, das sage ich mal, das ist unsere Situation. Als der Mensch, der von Gott losgerissen sind wir im freien Fall nach unten unter der Gravitation der Sünde, der Trennung von Gott und des Bösen, des Teufels. Wir sind nicht im neutralen Raum, sozusagen im Wartezimmer, wo viele Türen sind und wir stehen jetzt souverän da und wählen, wo gehen wir jetzt rein. So, das ist die Vorstellung des modernen Menschen im Humanismus ist, da ist der Warteraum und wir wählen, durch welche Türen wir gehen. Die Bibel sagt, nein, das ist leider nicht so. Neutralität ist nicht mehr, ihr seid getrennt von Gott und im freien Fall. Und deshalb gibt es die Umkehrmöglichkeit angesichts dieser Gravitation der Sünde nicht aus uns, sondern es gibt sie nur die Sünde und Tod. Und insofern ist die Lazarus-Geschichte sozusagen der tiefste Punkt. Das Gleiche passiert beim reichen Jüngling. Die Diagnose ist klar, Jesus liebt ihn, er sagt ihm, wo der Fehler liegt, er sagt, verkaufe, was du hast und folge mir nach. Und er versteht alles und geht traurig weg, denn er war ärgerlich und traurig und er hatte viele Güter. Und Jesus lässt ihn gehen. Und er geht nicht rein und sagt, meine Güte, kaum einer hat so viel begriffen wie du, du bist doch sozusagen, lass uns doch nochmal drüber reden, das werden wir doch noch hinkriegen. Nein, er lässt ihn gehen. Das heißt, dieser reiche junge Mann hat die Freiheit, Jesus ruft ihn und er hat die Freiheit zur Umkehr, genauso wie sie Levi am Zoll hatte und wie jeder, den er gerufen hat. Aber dieser Ruf, und deshalb muss man in der Spitze sagen, der Ruf Jesu an Lazarus, komm heraus, natürlich hatte Lazarus die Freiheit zu sagen, sich auf die andere Seite zu drehen und zu sagen, Tod ist tot, da helfen keine Pillen, hier ist schön, ich bleibe hier. Aber kein Toter ist so doof, dass er die Möglichkeit aufzuerstehen ausschlägt. Also hat er gesagt, ich komme, selbst wenn ich nicht richtig gehen kann. Das ist jetzt ein bisschen auf die Spitze getrieben. Aber trotzdem, es ist der Punkt, weil die Freiheit zur Bewegung, zur Antwort, ist nicht die Möglichkeit, die Lazarus aus sich selber hat. Und auch Levi hatte die Freiheit, weil Jesus in seinem schöpferischen Ruf, wenn Jesus redet, ist immer der Raum der Freiheit da. Der Teufel kann in dem Augenblick keinen Anspruch mehr geltend machen. Er versucht es verzweifelt. Da sage ich, spreche ich den Leuten zu. In dem Augenblick, wo wir im Namen von Jesus einladen, ist der Freiraum da, dass Menschen umkehren können. Insofern kann ich mit doppelter Begründung mich auch auf die anderen Schuhe stellen und sagen, ja, Gott sorgt dafür, dass wir die Freiheit der verantwortlichen Entscheidung haben. Und nur sie begründet sich nicht in den bescheidenen, begrenzten Möglichkeiten des Menschen. Denn sonst, glaube ich, wäre es unfair. Dann haben die Kritiker recht, dass sie sagen, ihr mit eurer Entscheidungsfreiheit, insbesondere mit Freikirchlern, habe ich, in Deutschland muss ich mich auseinandersetzen mit Psychologen, die aus dem freikirchlichen Bereich kommen und die aggressiv mich kritisieren, weil dass ich nun wieder diese Entscheidungs- und Bekehrungsverkündigung salonfähig mache. Weil sie sagen, das haben wir gerade mühevoll, wir haben so viel kaputte und verletzte Leute, die mit dem Entscheidungsdruck in Baptistengemeinden und so kaputt gemacht worden sind. Das sind baptistische Psychologen, die mir pausenlos mich da anmachen und sagen, das darf man nicht mehr tun. Es verbindet sich zu der anderen Seite. Ich verstehe das ja. Es hängt ein bisschen damit zusammen, dass wir heute eine Entscheidungspredigt und Bekehrungspredigt nicht mehr isolieren dürfen. Das haben unsere Väter und Mütter früher auch nicht getan, ehrlicherweise. Aber ich sage mal, sie konnten vielleicht mehr Kenntnisvoraussetzungen der biblischen Wahrheit als totes Wissen, als wir es heute noch können. Und wenn wir nicht erstmal erzählen, wer Jesus ist, wenn wir das Vertrauen nicht begründen oder den Ruf zur Umkehr oder zur Entscheidung nicht begründen, zu wem darf ich denn nach Hause kommen? Dann wird Entscheidung zu einer psychischen Überforderung, wird zu einem gesetzlichen Formalismus. Die Kritik verstehe ich auf diesem Hintergrund, aber die Konsequenz, jetzt den Ruf zur Verantwortung rauszunehmen, zur Antwort, zur Umkehr rauszunehmen und nur noch den Indikativ zu predigen, ist keine Lösung. Weil es gehört ausdrücklich biblisch dazu, dass Indikativ und Imperativ in einem richtigen Verhältnis zueinander gepredigt werden. Deshalb habe ich das gestern gesagt. Zuerst predigt Petrus ganz lang die großen Taten Gottes und er hört auf sogar, in diesem Fall, weil er unterbrochen wird, das war besonders günstig. Ich brauche keinen Aufruf mehr zu machen, wenn es Zwischenrufer gibt, die aufspringen und sagen, was sollen wir jetzt tun? Dann sage ich, kommt, wir stellen uns zusammen und beten und ihr bekehrt und bekennt eure Sünden, empfangt den Heiligen Geist. So, weil bei uns die Leute gewöhnt sind, keine Zwischenrufe zu machen, muss ich die Antwort so geben, damit sie trotzdem kommen dürfen. So, das ist ganz einfach. Ja, ist das klar? Aber es ist eine heiße Frage in der Theologiegeschichte. Aber ich glaube, gestern wurde gesagt, das tut mir auch ein bisschen leid, dass die Evangelisten in dem Ruf stehen, dass sie sich einer oberflächlichen Theologie befleißigen. Das ist deshalb schade, nicht weil sie einen besseren Ruf verdient hätten, sondern weil dann, wenn sie keine gute biblische Begründung für ihr Tun haben, sie im Sperrfeuer, im Kreuzfeuer der Kritik auf die Dauer schlecht bestehen können und auch seelsorgerlich nicht die richtige Handreichung geben können. Wir können biblisch eine ganz gesunde Position haben, um die ganze Freiheit zu haben, wirklich Klartext zu reden, was die Entscheidung und Verantwortung angeht. Ich höre zu wenig andere Evangelisationen, um das nun bestätigen zu können. Das weiß ich. Ich kann ja nur entscheiden, wo ich komme. Wenn Leute mich einladen würden und sagen, also du kannst bei uns, wir möchten, dass du bei uns predigst, aber wir bitten nicht, dass du so viel davon Bekehrung redest und Entscheidungen, würde ich sagen, haben Sie falsche Adresse, suchen Sie jemand anders, finden Sie genug. Ne? Finden Sie genug, gehe ich nicht hin. Das ist klar. Aber die laden mich auch gar nicht ein, weil sie schon längst wissen, dass ich unverbesserlich bin. Insofern bin ich solchen Gefährdungen relativ selten ausgesetzt. Und die dritte Frage, ich glaube schon, das kann sein. Nur bei uns ist das ja, bei denen, die als Evangelisten tätig sind, ist das ja eher zufällig, dass wir Menschen, bei denen das noch nicht in der Praxis erkennbar ist, ich begegne ja nur Leuten, bei denen das schon mal in der Praxis irgendwie, ich höre dann jemanden predigen und denke, meine Güte, der hätte eigentlich den Biss. Ob der schon mal gefordert worden ist und sowas passiert, schon mal. Und wir haben auch noch mehr getan, das in meiner Zeit früher als Jugendpfarrer und dann im CVM haben wir sogenannte Lehrevangelisationen gemacht. Wir haben Jugendwochen organisiert, sind in Gemeinden gegangen, haben gesagt, bitte, wir bitten euch, macht ihr eine Jugendwoche. Wir besorgen euch einen jungen Evangelisten, von dem wir glauben, dass er eine Gabe hat. Aber den kennt noch keiner, aber wir glauben, der hat eine Gabe. Der müsste es einfach mal praktizieren. Aber braucht keine Angst zu haben, wir sind dabei. Also wir haben das mit 5 Leuten gemacht und 5 Orten in einer Region und haben 5 ältere oder Evangelisten dazu gehabt. Und wir haben dann zusammengesessen, wir haben das vorbereitet langfristig und wir haben dann ein gemeinsames Quartier bezogen und haben morgens miteinander die Bibel gelesen, gebetet und sind dann ab mittags in die Gemeinde gegangen, immer ein Paar, also Youngster und Oldie. Und der Ältere hat eigentlich nichts getan als drin gesessen. Für die Gemeinde war das die Gewissheit, das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass das schief geht und dass ich das übernehme. Er braucht also sicher sein, ich bin alle 5 Abende da und wenn irgendwas schief geht und nicht funktioniert in dieser Woche, dann springe ich ein und versuche das rauszureißen. Aber also da waren die beruhigt und haben gesagt, okay, das machen wir. Und dann hat man, die haben das vorbereitet und hat man manchmal vorbesprochen, aber wichtiger war, dass man am nächsten Tag das nachbesprochen hat und gesagt, wie war's, wie ging das, was war gut, was war eine gute Erfahrung, was war eine schwierige Erfahrung. Und haben miteinander gebetet dafür und haben gehört, was die anderen Teams erlebt haben. Und in solchen Wochen hat man erkannt, es gibt Leute, die haben eine evangelistische Gabe, die gut ist, die müsste in der Gemeinde immer mal wieder auch zum Zuge kommen. Wir brauchen ja auch diese evangelistischen Elemente in der Gemeindearbeit, für Gästegottesdienste und hoffentlich haben sie in ihren Gemeinden nicht nur Christenvolk, sondern sind offen genug, dass Christen auch immer wieder ihre Gäste mitbringen. Ich finde das immer toll in Gemeinden, wo man weiß, aha, hier sind jetzt auch Suchende dabei. Es ist nicht nur Predigt für Christen, er hat immer noch ein Auge offen für die Suchenden. Man kann manches, was man den Christen erklärt hat, nachher nochmal sozusagen in Prospektform bringen und den anderen sagen, seht, ihr habt jetzt reingeguckt in unsere Küche, darauf lasst ihr euch ein, wenn ihr euch zu Christus bekehrt. Also das geht ja, diese evangelistische Gabe in der Gemeinde fördern. Und dann erkennt man, dass hier oder da mal jemand ist, da ist die Gabe so ausgeprägt, dass sie weiter trägt. Also nicht jeder, der einen evangelistischen Ansatz hat, bringt auch eine Persönlichkeit mit, die so einen Prozess durchstehen kann. Denn das hängt dann weniger mit der Rhetorik zusammen, als vielmehr mit der Persönlichkeit. Also wie viel kann der verkraften? Kriegt er die Prügel, bricht er zusammen, wenn die Mitarbeiter ihre ganze Enttäuschung in einer Woche spüren lassen, die nicht so gelaufen ist, wie sie sich das gedacht haben? Oder bricht er dann ein? Da kann ihn niemand schützen. Das wird kommen. Das sage ich Ihnen. Nach den evangelistischen Wochen habe ich meine depressiven Phasen erlebt, die waren schrecklich. Da sagen die Psychologen, das gibt Zieldepressionen. Die passieren, je heftiger du auf ein Ziel zugearbeitet hast, rein psychisch, wenn man das nicht weiß, dass das eigentlich ganz geschöpflich so ist, ist man total fertig als Prediger und als Christenmensch, wenn man in sowas fällt, weil das passiert. Es ist es sieht nach erfolgsorientierter Arbeit aus, aber selbst da, wo es Erfolg ist, ist es höchst gefährlich, psychisch und auch geistlich für die Person. Und es gibt leider, muss man heute sagen, manchen, der ist nicht stabil genug in seiner Persönlichkeit, weder als Person noch als Christ, sage ich jetzt mal, um diesen Belastungen ausgesetzt zu werden. Dazu gehört ein Training, manche kann, aber es sind nicht so viele. Ich würde mich auf dieses Verfahren nicht einlassen, dass Evangelisten berufen. Da muss jemand viel Zeit haben, um an den Gemeinden zu sein. Ich sage, die Hirten müssen das in den Gemeinden rauskriegen. Und dann muss ich das entwickeln. Und dann geht man in die Ausbildung. Viele der Ausbildungsstellen, gestern sagte mir Markus Müller hier, dass doch unter Rappert hier Krishona wirklich nur dieses Ziel hatte, Evangelisten auszubilden. Das Johanneum in Wuppertal heißt Evangelistenschule. Das heißt, diese Ausbildungsstätten sind gegründet worden, weil die Pfarrer, die Theologen haben es abgelehnt zu evangelisieren, weil sie gesagt haben, da brauchen wir ja nicht und so, wir sind ja Pfarrer und die Leute sind ja alle Christen und so, ne, alle getauft als Kinder. Und dann haben der Professor, der, na, wie ist er? Na, ist egal. die Christen der Christenlieb, die haben dann gesagt, wir müssen begabte Leute aus den Gemeinden theologisch qualifizieren, aus ihren Berufen rausnehmen, theologische Ausbildung machen lassen, damit sie tragfähig sind und ihre Gabe dann einsetzen können als Evangelisten. Nun, in der Erstausbildung kann man das nicht durchgehend gewährleisten, weil ich finde, die sind so jung in ihrer Ausbildung. Früher mussten die alle vorher eine Ausbildung machen und dann konnten sie Theologie machen. Die wurden zum Teil auch erst nach beruflicher Bewährung in die Ausbildung gehört. Aber in der Erstausbildung kann man Ansätze sehen, aber viele von denen haben dann doch ihre anderen Schwerpunkte aus, weil der Modetrend sowieso nicht zur Evangelisation, sondern mehr zur Beratung geht. Und deshalb fühlen, das ist immer so komisch. Plötzlich haben also viele das Charisma der Seelsorge, und weil das ist eigentlich viel besser. Kann ja auch nicht ganz stimmen, dass es, ob das ein geistliches Urteil ist oder nur ein Modetrend, wird man sehen. Deshalb, wir arbeiten gerade daran mit der Greifswalder Universität und dem Professor Herbst dort und dem Institut für Evangelisation und Gemeindeentwicklung. Das ist das erste akademische Institut, das es in Deutschland gibt, das sich mit diesem Thema befasst, an einer Postgraduate-Ausbildung. Also junge Pastoren unter 35, die in der Praxis waren und von denen man gesehen hat, dass sie eine evangelistische Gabe haben. Dass die über 2 Jahre hin ein Trainingsprogramm bekommen, um diese Gabe zu entwickeln. Ich habe mit Michael Herbst, ich habe immer gefragt, kann man das lehren? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht richtig lehren, weil die Leute haben Angst vor mir oder wer weiß was. Ich kann, ich möchte auch nicht. Man lernt eigentlich ja normalerweise durch Nachmachen, durch Nachahmen und dass man dann seine eigenen Wege findet. Ich kann es nicht so gut unterscheiden, was man da lehren muss. Aber der Michael Herbst sagt, sie könnten das. Der ist selber ein guter Prediger, aber auch ein guter Professor. Und ich hoffe, dass die in den nächsten Jahren sowas hinkriegen, dass man das auch systematischer, breiter fördern kann. Aber darauf können wir auch nicht warten. Ihr müsst das in den Gemeinden, wo ihr Leute denkt, die Fähigkeit haben, müsst ihr sie ins Wasser schmeißen. Ich war 24 Jahre und war noch im Studium kurz vorm Examen. Da kam ein Freund aus der Wirtschaft zu mir, der mich kannte. Er hat gesagt, du, ich habe deinen Namen dort und dort in dieser Stadt gesagt, die haben mich gefragt, ob ich jemanden wüsste, der bei ihnen eine evangelistische Woche predigen könnte. Und ich habe gesagt, die sollten dich einladen. Ich glaube, du solltest das mal machen. Und da bin ich erschrocken. Ich habe gedacht, naja, die melden sich sicher nicht. Und dann haben sie sich gemeldet. Und da war ich 24 Jahre alt. Und dann haben die eine Woche gemacht und ich habe da gekämpft und es war überschaubar. Ich weiß nicht, passte der Raum, hatte 150 Plätze, waren vielleicht 200 Leute im Maximum da. Und dann passierten in dieser Woche Dinge, die so richtig Kalendergeschichten, Kalenderblattgeschichten sind. Erzähle ich jetzt auch gar nicht. Aber die waren so eindrücklich für mich, dass ich wusste, Gott will dich auch da haben. Dann bin ich aber erst in Orient gegangen. Es hat dann noch weitere 2 Jahre gedauert. Und bis das dann in Gang kam. Aber es war ein Mann aus der Gemeinde, der mich persönlich kannte und der gesagt hat, du musst das machen. Und dann macht man das und das geht schief. Aber du musst den Mut auch haben, den Geschwistern gehorsam zu sein und dich verheizen zu lassen. Anders wird kein Feuerchen draus gemacht. Du musst brennen. Das waren die 3.